Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Herzlich willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Heute mit mir. Ich bin Ingrid Wenzel. Hallo. Und mit meinen beiden Gästen, Matthias Dell und Mintu Tran. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, das hat schon mal herrlich funktioniert, denn ihr seid beide zugeschaltet. Ihr seid nicht bei mir hier im Studio. Deshalb mal ganz direkt die erste Frage an dich. Matthias, du bist Medienjournalist und Kritiker und du hast ein Thema mitgebracht. Wir sprechen gleich über ein Comeback im deutschen Fernsehen.
Genau, über das von Stefan Raab, was für morgen Abend auf RTL angekündigt ist und das schon eine sehr lange Zeit hat, in dem Erwartungen geweckt werden, die dann morgen Abend offensichtlich werden.
Schauen wir mal, was dort neu ist oder aufgewärmt wird. Mintu Tran, du bist Journalistin und Podcasterin und wir reden gleich über Musik und zwar über Beyoncé. Die hatte ja im März ein Album mit Country-Elementen rausgebracht, das sehr erfolgreich war, aber nicht erfolgreich genug.
Zumindest nicht bei Country-Fans, bei eingefleischten Country-Fans. Da gibt es eine sehr, sehr große Debatte, ob Beyoncé überhaupt Country machen soll, warum sie das macht. Und jetzt gab es ja eine Award-Veranstaltung, die Country Awards, Country Music Awards in den USA, wo sie nicht mal mit einer Nominierung bedacht worden ist.
Schauen wir gleich drauf. Und apropos Beyoncé und Awards-Zeremonien. Diese Woche wurden auch die MTV Video Music Awards verliehen. Ja, auch bereits zum 40. Mal. Und Abräumerin dort war mal wieder Taylor Swift. Und sie und Beyoncé, die sind da jetzt die erfolgreichsten Künstlerinnen. Und ja, eine der größten Schlagzeilen dieser Woche war ja auch Taylor Swifts offizielle Unterstützung für Kamala Harris. Und ja, wir wollen gleich nochmal auf die Wahldebatte schauen und diesen ganzen, ja, Katzenschwanz an Reaktionen und Memes betrachten. Was war das für eine Woche im Zuge der ersten Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris? Ja, mit so einigen Aussagen, die daraus viral gegangen sind. Hier mal ein Auszug von Vizepräsidentin Harris.
Clearly, I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country. One who believes in what is possible. One who brings a sense of optimism about what we can do, instead of always disparaging.
Also ein ganz anderer, wacher Ton von Kamala Harris hier im Vergleich zu der letzten Debatte zwischen Trump und Biden. Ja, wie ist das bei euch, meinen Gästen, Mintu Tran und Matthias Dell? Habt ihr die Debatte aufmerksam geschaut oder achtet ihr da wirklich eher auf die Reaktion in den Medien und Netz im Nachhinein? Mintu, wie ist das bei dir?
Ich habe die Debatte tatsächlich live geschaut, also live und in voller Länge.
Mitten in der Nacht.
Als Teil meines Jobs sozusagen. Gleichzeitig aber auch alle Social Media angehabt, wie es halt heutzutage so ist, ne? TikTok, Instagram, Twitter, beziehungsweise ehemals Twitter. Und ich muss sagen, also da waren einige denkwürdige Momente in der Debatte, die auch wirklich direkt Eingang gefunden haben im Internet. Das war wirklich so schnell, es war im Sekundentakt. Was ich zum Beispiel da auch sehr bezeichnend fand von Kamala Harris bei der Debatte, war auch in den Momenten, wo sie nicht gesprochen hat. Und zwar ihr Gesichtsausdruck, den sie aufgesetzt hat.
Die wurden ja immer gefilmt und gezeigt. Genau,
genau. Und sie hat immer, wenn Donald Trump gesprochen hat, hat sie ihn angeschaut und dabei so einen leicht lächelnd spöttischen Blick drauf gehabt, wo ich mich frage, ob man den sich antrainiert. Also das war auch wirklich sehr passend, so nach dem Thema, ihr merkt ja, was der erzählt, ist totaler Bockmist. Und dieser Blick, der wurde prompt, als sie den aufgesetzt hat, direkt Screenshot und ins Internet kopiert. Also die Meme-Maschine ging relativ schnell an.
Matthias, wie hast du die Debatte empfunden?
Also ich habe es nicht live geschaut, aber nachgeschaut und dann auch diese ganzen Weiterungen. Also das Material dient ja eben genau für Social Media, aber auch für die Late-Night-Shows, die dann tagelang oder auch sehr viele Sendungen davon bestücken können, mit einzelnen Ausschnitten aus der Debatte wiederum selber Comedy zu machen oder auch Journalismus. Und ich fand diesen Aspekt, den Mintu gerade erwähnt hat, auch sehr interessant, weil es auch erstaunlich war, wie gut Harris das beherrscht hat. Also praktisch fast eine theatrale Situation, weil sie ja immer gesehen wird durch diesen Splitscreen, wenn der andere redet, wo Trump stur nach vorne guckt und sie eben auch zu Trump geguckt hat. Er zeigt dann mal mit dem Finger rüber, ohne sie anzuschauen. Und sie hat es wirklich auch, würde ich sagen, was gar nicht so leicht ist, das zu praktisch skalieren, inwieweit man jetzt auf diese Sachen, wo klar ist, Trump redet ja auch ganz viel Unsinn, Er gibt nie Fehler zu. Wie geht man damit um? Und was ja eine Lehre war, glaube ich, aus dem Wahlkampf gegen Hillary Clinton, als damals auch dieses Michelle Obama-Wort "When they go low, we go high" so ein bisschen definiert hat, wie man damit umgeht, nämlich dass man sich darauf nicht einlässt, dass das falsch ist. Und dass gleichzeitig aber die reine Verspottung auch nicht gut funktioniert. Das heißt, wie Harris es geschafft hat, bei absurden Sachen eben auch diese tolle Lache, die sie hat, das ist ja auch sehr gewinnend einzusetzen und gleichzeitig aber auch zwischendurch eben ernst zu gucken und damit halt wirklich sehr genau zu arbeiten, wie sie auf das sagt, mimisch reagiert auf das, was Donald Trump sagt.
Ja, einige Momente sind ja viral gegangen, die dann alle, die es dann nachher schauen konnten, ja, damit im Internet, ich weiß gar nicht, kann man sagen, unterhalten worden. Also am prominentesten war ja wohl eine Aussage von Donald Trump, Immigranten würden Katzen und Hunde essen. Und du hast ja gerade schon gesagt, das Comedy-Potenzial, ne? Einerseits ist das so wahnwitzig, dass kein Comedy-Autor das hätte jemals schreiben können. Und zwar so, dass diese Aussage ja im Netz schon viel persifliert wurde. Wir können mal in eine Version reinhören.
They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the cat.
Ja, das war Karl Kaser, die Dixon, schon viel geremixt worden. Und andererseits muss man auch sagen, diese Aussagen sind ja auch brandgefährlich und basieren auf rassistischen Gerüchten. Was ist euch aufgefallen, wie generell mit Desinformation in der Debatte umgegangen worden ist?
Ja, das ist ja schon immer schnell korrigiert worden, weil auch, das muss man auch sagen, wenn man dann wiederum vergleicht, wie Trump vor 8 Jahren Hillary Clinton wirklich fertig machen konnte. Das hatte zum einen damit zu tun, dass Hillary Clinton geglaubt hat, dass sowas wie Vernunft oder eben Argumentation eine Rolle spielen könnte.
Miteinander reden, ja.
Genau, was natürlich ein vollkommener Fehlschluss war und was auch, können wir auch noch drüber sprechen, Harris jetzt ja viel besser gemacht hat. Aber dass auch das Setting ein anderes war. Kein Publikum, eine sehr strikte Moderation, die auch gewisse Sachen wie zum Beispiel dieses Eating Dogs und Cats Zitat sofort klargestellt hat. Was dann auch interessant ist auf einer anderen Ebene, dass dann Trump sagt, er hat es im Fernsehen gesehen. Was ja,
also die Information, dass Hunde und Katzen gegessen werden. Ja.
Und das ist natürlich wiederum, wenn man sich das vorstellt, das war ja zu seiner Amtszeit auch schon so, die Vorstellung, da sitzt jemand, der durch den ganzen Apparat, den so ein hochrangiger Politiker da hat, also Geheimdienste, ganz viel informierte Leute, Pressebulletins noch und nöcher. Das heißt, er kann so viel mehr wissen als alle anderen Menschen auf der Welt. Und der sitzt da und guckt wiederum die eigene Bubble, nämlich diese auch Wahrheit verfälschenden, aufblasenden, verdrehenden Fox News und sonst was Shows.
Aber weißt du, was da dann besonders ist, Matthias? Ich glaube nicht mal, dass er es im Fernsehen gesehen hat. Weil man hat ja das Ursprung dieses Gerüchts auch nachverfolgt. Da gibt es ja Recherchen schon dazu. Und das ist in dieser MAGA-Bubble entstanden, von einem MAGA-Trump-Supporter in Malaysia.
Also Make America Great Again,
also der Trump-Fanclub sozusagen. Und das hat sich dann über Facebook und Truth Social verbreitet. Also er müsste, also das, soweit ich weiß, wurde das nicht auf Fox News so gesendet. Das wäre ja auch irgendwie krass, aber tatsächlich eher auf sozialen Medien. Also er hat das nicht mal im Fernsehen gesehen, bei traditionellen Medien, sondern tatsächlich in den sozialen Medien.
Ja. Genau, ich glaube auch, dass Fernsehen da wahrscheinlich nur das Stichwort ist dafür, dass jemand eben alles das glaubt, was auf einem Bildschirm
was
vor ihm
sieht,
erscheint.
Ne? Genau. Wie so ein Opa, dem man sagen muss, nee, nicht alles, was du auf Facebook siehst, ist wahr.
Mangelnde Medienkompetenz.
Ja, genau.
Ja, aber dann gab es ja ein Machtwort, und zwar von Taylor Swift nach der Debatte. Und sie unterstützt jetzt offiziell Kamala Harris. Und es wurde ja wirklich lange gemunkelt, ne, ob oder wann sich Taylor Swift äußern wird. Was denkt ihr, was denkst du, Mintu, wie lange lag dieser Post wohl in ihrem Entwurfordner?
Ich glaube, sie hat das wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das so nötig gewesen wäre, dass sie sich eben äußert. Ich glaube, der Entwurf lag wahrscheinlich gar nicht drin. Das hat sie wahrscheinlich spontan gemacht, wirklich nach der Debatte, so wie sie das geschrieben hat. Was ich aber schon krass fand, ist, wie sehr wir alle darauf gewartet haben. Weil wir wissen ja, dass sie demokratisch wählt. Wir wissen ja, dass sie sich in der Vergangenheit schon für demokratische Kandidatinnen und Kandidaten, zum Beispiel auch letztes Mal für Joe Biden ausgesprochen hat. Und trotzdem haben wir uns jedes Mal gefragt, jetzt gerade, ja, wann macht sie das jetzt mal? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist auch, warum? Also wird sie denn so viele Leute, junge Leute dazu bringen, wirklich dann ihre Stimme, ihre Meinung zu ändern oder doch, wenn sie sich nicht sicher sind, für die Demokraten zu stimmen. Und da habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht und ich glaube, da sind die Erkenntnisse gar nicht so hoch. Also
die Auswirkungen, ob es wirklich sich in den Zahlen niederschlägt?
Wenn sie so einen Link postet, wo es dann darum geht, ja, registriert euch mal zum Wählen, die werden dann schon in sehr großer Zahl angeklickt, in den Hunderttausenden ist das. Aber so ein Effekt, dass wirklich Leute, Swing Voters, also Wechselwähler oder auch Wähler der Republikaner sagen, oh ja, meine Lieblingssängerin hat jetzt gesagt, die wählt die Demokraten, dann wähle ich das auch. Soweit ich weiß, ist der Effekt gar nicht wirklich nachweisbar. Also ein Effekt, den ich gelesen habe, den Politikwissenschaftler in den USA beschrieben haben, ist, wenn du schon eine politische Neigung hast und dein Star auch in diese politische Richtung geht, dann bestärkt sich das in deiner Meinung sozusagen. Diesen Effekt, den gibt es auf jeden Fall.
Und insofern ist das ja eigentlich nur eine Verlängerung des grundsätzlichen Problems, dass eben bei Trump eine feste Community, kann man fast sagen, da ist.
Total.
Die eigentlich unbeleckt von allem, was er erzählt, dafür sind, dass er gewählt wird oder ihn wählen. Das erleben wir ja stellenweise in Deutschland auch bei der AfD, wo es komplett egal ist, wer es für ein Kandidat da steht, was der kann oder nicht kann. Es geht einfach um so eine durch Erhitzung, durch Falschnachrichten, durch Hass und so weiter, dass Leute an dem Punkt sind, wo sie sagen, das ist für mich wie eine Religion eigentlich. Ich glaube trotzdem natürlich, dass das, sie hat ja noch begründet, Taylor Swift, dass es gab ja vorher auch so künstliche Intelligenz gefakte Endorsements pro Trump, dass sie das klarstellen wollte. Mhm. Und vielleicht ist es, genau, damit es auch weg ist so ungefähr, was macht sie? Und vielleicht trotzdem ist es natürlich einfach nochmal Aufmerksamkeit für das Thema, was da wiederum vielleicht den Effekt hat, auf so einer ganz einfachen Ebene, dass eben Leute sich überhaupt dafür interessieren. Das ist ja auch so ein riesiges Problem, dass man überhaupt alle mobilisiert bekommt, dass es ja auch schwierig ist mit diesen Registrierungen und so weiter.
Das heißt, müssen sich registrieren, genau.
Da müssen so ganz viele Vorarbeiten gemacht werden und allein dafür praktisch ein politisches Interesse zu setzen, ist vielleicht dann der geringste oder der Effekt von so einem Endorsement, von so einer Empfehlung von einem Star mit einer Reichweite wie Taylor Swift. Sie hat.
Aber die Macht von Taylor Swift, es wird ja schon vermutet, dass sie da wirklich eine Macht hat mit über 280 Millionen Followern auf Instagram und einfach diese breite Fanbase, die halt auch Menschen in der Mittelschicht abseits von den Metropolen erreichen kann. Also ich im Magazin New Yorker wurde zitiert eine Schätzung, dass als Oprah Winfrey sich für Obama ausgesprochen hatte damals, die Schätzungen zeigen, dass sie dadurch 1 Million Wähler und Wählerinnen wohl mobilisieren konnte. Klar, weiß man nicht, das sind Schätzungen, aber die Hoffnung von den Demokraten liegt da doch voll auf ihr, oder?
Naja, ich würde sagen, das hat einen Effekt. Gleichzeitig würde ich sagen, ist es auch beruhigend, dass eben jetzt jemand mit dieser Popularität von Taylor Swift da nicht so einfach Politik entscheiden kann, weil das hat ja auch komische Züge. Und wir hatten ja auch mal im Kompressor den Medienwissenschaftler Vinzenz Hediger, der Trump eigentlich als so einen Fernsehclown Unterhaltungsfigur beschrieben hat für gelangweilte höhere Stände so ungefähr. Und der natürlich genau, weil es ihm nur um diese ganzen Popstar-Phänomene von Popularität, Crowdsizes, Followerschaft und so weiter geht, dass der dann am meisten Angst gehabt hat, das kursiert ja auch mal eine Weile, dass Taylor Swift praktisch kandidieren könnte oder sowas, weil das eben eine Währung ist, die er total versteht, irgendwie Popularität und diese ganzen Zahlen, die da dranhängen. Und was den Effekt angeht, da kann man ja auch immer gucken, das ist ja auch für diese Stars selber eine Frage, wie sehr will ich mich politisch äußern. Erstens kann man es nicht jeden Tag machen oder es gibt halt welche, die machen das ist auch total gut und ehrenwert. Die anderen müssen ja aber auch mit ihrer Fanschaft da irgendwie dealen, sag ich mal. Also kann es passieren, dass eine politische Äußerung, ich mir da was vergraule, würde ich in dem Fall immer sagen, das kann nicht das Kriterium sein. Aber es gibt ja auch diesen berühmten Fall Michael Jordan, das war jetzt, ging auch ein bisschen um Wahl, aber es ging darum, dass der sich damals, was diese tolle Doku-Serie Last Dance erzählt hatte, dass der zum Beispiel eben kein Votum abgegeben hat, als es gerade darum ging, dass ein schwarzer Kandidat in seinem Bundesstaat Gouverneur werden könnte, weil er eben gesagt hat, Republikaner kaufen eben auch Turnschuhe und ihm die Turnschuhverkäufe seiner Marke wichtiger waren.
Aber wenn man zum Beispiel, wir wollen ja auch nachher noch über Beyoncé und Country reden, sie im Vergleich ist ja eine sehr politische Künstlerin und da ist es auch nicht überraschend gewesen, dass sie, ich meine, Musik ist ja auch ein Riesenthema im Wahlkampf, dass sie ihr Lied Freedom Kamala Harris zur Verfügung gestellt hat. Und dennoch bei Taylor Swift war vor allem, wie du ja auch schon gesagt hattest, sie wollte sich ja eigentlich erst nicht positionieren vor Jahren schon und hat sich dann für Biden und Harris damals ausgesprochen, was einfach eine Riesenüberraschung war, weil es den Leuten nicht so bewusst war. Es war nicht allen klar, für wen sie steht. Vielleicht ist sie sogar Republikanerin gewesen. Das stand ja auch im Raum. Und bei Beyoncé war es einfach immer klar, weil sie einfach auch so eine politische Künstlerin ist.
Ich glaube, das lag vor allem deswegen daran, dass Taylor Swift aus einer bestimmten Ecke stammt, also aus Tennessee. Auch ein Bundesstaat im Süden, der eher republikanisch wählt. Außerdem kommt sie ja aus der Country-Ecke. Also sie hat ihre Karriere ja im Country-Bereich gestartet. Und das ist ein Musikbereich, wo, ich sag mal, sehr viele sehr konservative Menschen unterwegs sind in den USA, wo eine falsche politische Äußerung dir jetzt tatsächlich auch sehr viel Hass entgegenbringen kann. Und deswegen, ich kann mich erinnern, Dolly Parton, die ja eigentlich die Göttin des Country ist, ne, jeder verehrt sie dort. Selbst als sie sich zum Beispiel dazu geäußert hat zum Thema Ehe für alle und gesagt hat, ich unterstütze das, selbst sie hat damals Hate dafür bekommen. Also das zeigt halt eben, wie gespalten einfach die Politik ist bei dem Thema.
Und wie groß die Abhängigkeit eben, selbst wenn man so ein großer Star ist, ist man natürlich an die Masse, die einen bewundert, irgendwie gebunden, weil man will die ja nicht verlieren, aber man muss auch irgendwas in dem, was man selber versucht zu machen, dient ja immer dem, was die Masse an Fans von einem auch will. Also diese Effekte von, diese Rückkopplungseffekte zwischen Startum und Fandom, die sind ja auch gerade durch Social Media und die ganzen Vernetzungsmöglichkeiten viel größer geworden.
Genau, und über Country wollen wir auch gleich noch sprechen. Erstmal ist festzuhalten, was die Debatte angeht, dass es wohl keine nächste geben wird. Also Donald Trump hat mitgeteilt, dass er ein zweites Duell mit Kamala Harris ablehnt. Der Wahlkampf geht natürlich weiter. Mal gucken, welche Musik, welche Stars da noch eine Rolle spielen werden. November sind ja die Wahlen und bis dahin können sie sich ja auch noch kreativ äußern, die Superstars in den USA. Im Magazin New Yorker hatte ich ja gerade schon angesprochen, da hieß es, dass auf der Liste der Promis mit dem höchsten Einflussfaktor unter anderem der Comedian Kevin Hart stehen, sowie die SchauspielerInnen Timothy Chalamet und Zendaya. Also, es bleibt spannend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein Berliner Architekturbüro hat den Zuschlag für das neue Haus der Geschichte Österreich bekommen. Das Team von O&O Baukunst sieht für den neuen Standort im Wiener Museumsquartier einen nachhaltigen Bau in Holzbauweise vor, der sich mit dem Bestand verbindet. Die Entkernung des Altbaus bietet dem Entwurf zufolge große zusammenhängende Ausstellungsflächen. Das Haus der Geschichte will mit dem Neubau seinen Auftrag besser erfüllen, die Geschichte der Österreichischen Republik ab 1848 umfassend zu beleuchten. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Das Büro O&O hat zuletzt das Jugendtheater in Frankfurt am Main und die renommierte Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin umgebaut. An Musikschulen arbeiten oft viele Honorarkräfte ohne Festanstellung. Besonders in Berlin sind viele Musikschullehrerinnen und Lehrer betroffen. Rund 75% sind nicht fest angestellt. Doch seit einem Urteil des Bundessozialgerichts vom vorletzten Jahr wird deren Selbstständigkeit als teilweise rechtswidrig eingestuft. Für eine Verbesserung der Lage engagiert sich jetzt das Orchester der Komischen Oper. Das berichten das Kulturportal Nachtkritik.de und der Tagesspiegel. Das Orchester habe sich mit einem Aufruf für den Erhalt von freien Honorarkräften an Berliner Musikschulen an die Öffentlichkeit gewandt, weil es noch immer keine politische Lösung gebe. Wenn Honorarverträge nicht verlängert würden, drohe massiver Unterrichtsausfall. Viele Musikschullehrer würden arbeitslos. Auch andere Berliner Orchester und Opernhäuser unterstützen die freien Musiklehrer. Die Berliner Philharmoniker etwa fordern den Senat und die Bezirke der Stadt auf, 20 Millionen Euro bereitzustellen, damit nicht das Worst-Case-Szenario einer Massenentlassung von Honorarkräften eintritt. Nach neuesten Zahlen wird die Sanierung der Oper und des Schauspielhauses in Köln nicht wie geplant 253 Millionen, sondern 1,45 Milliarden Euro kosten. Das berichtete Westdeutsche Rundfunk. Auch die Elbphilharmonie sollte zu Anfang deutlich weniger kosten. Ursprünglich waren rund 80 Millionen Euro angesetzt. Tatsächlich wurden rund 10-mal so viel Geld benötigt. Und das scheinen keine Einzelfälle für Vorhaben der Kulturpolitik zu sein. Warum gerade öffentlich geförderte Bauprojekte oft teurer werden, erläutert der Architekt Liland Kresing. Er gehört auch zum Gestaltungsbeirat der Stadt Aachen.
Wichtig ist sicherlich, dass viele Zahlen, die in der Welt sind, eigentlich wenig mit der Realität zu tun haben. Wenn man erstmal ein Projekt starten möchte, dann muss man ja die erste Hürde nehmen, dass es irgendwie als machbar erscheint. Und bei der Elbphilharmonie ist das sicherlich so gewesen. Das ist übrigens ganz erstaunlich, weil in der privaten Welt ist das natürlich so, dass der Fluch der ersten Zahl, insbesondere uns Planern, halt das ganze Projekt verfolgt. Also Wir sind immer sehr bemüht, die erste Zahl, die man nennt, auch so zu wählen, dass das irgendwie auch wirklich passt. Das scheint bei der öffentlichen Hand so ein bisschen anders zu sein. Mir hat mal jemand gesagt, bei der öffentlichen Hand ist das so, ein Projekt, was gestartet wird, das wird auch fertig gebaut. Und das kann eigentlich auch gar nicht mehr gestoppt werden.
Der Architekt Lilian Kresing. Palmöl, Elfenbein, Kaffee, Zimt, Kakao, Bananen und Tee. Schon im 18. Jahrhundert begann für Hamburg der Überseehandel. So wurde der Hafen der Stadt ein zentraler Knotenpunkt des deutschen Kolonialismus. Diese Geschichte zu beleuchten, ist Aufgabe der Forschungsstelle zur Aufarbeitung von Hamburgs kolonialem Erbe. Doch jetzt soll sie, 10 Jahre nach der Gründung, in ihrer aktuellen Form abgeschafft werden, berichtet die Taz. Laut Forschungsstellenleiter Jürgen Zimmerer erhalte die Einrichtung letztmalig 150.000 Euro für die nächsten 2 Jahre von der Stadt. Bisher sei sie mit 200.000 Euro jährlich gefördert worden. Zimmerer könne so keinen seiner 2 Mitarbeiter voll weiter beschäftigen, die sich bereits auf neue Stellen bewerben würden. Laut Taz sehen die Wissenschaftsbehörde und Vertreter der Regierungsparteien der Stadt dagegen keine Gefahr für die Forschungsstelle. Sie streben eine Eingliederung in die Universität Hamburg an.
Im März war das, da hatte Beyoncé ein Album rausgebracht mit Country-Elementen und ja, hat für Begeisterung gesorgt und für Erfolg. Wir hören nochmal in den Hit des Albums rein. This ain't Texas, ain't no hold'em. Ja, und mit dem Song ist Beyoncé als erste schwarze Frau an die Spitze der Country-Charts gekommen, von ihrem Album Cowboy Carter. So, ja, und das ist ein Album, eine Abhandlung voller Anspielungen auf Country-Musik und auf andere schwarze KünstlerInnen, denen es in dem Genre schwer gemacht wurde. Und Beyoncé scheint sich da einzureihen. Sie ist nun in keiner Kategorie für den Country Music Award nominiert, trotz ihres Erfolges. Und diese Country Music Association, die ja diese Entscheidung trifft, befeuert da eigentlich einen Konflikt, der ja schon viel länger schwelt, Mintu.
Ja, genau. Also das geht auf das Jahr 2016 zurück. Da war Beyoncé das erste Mal dort aufgetreten bei den Country Music Awards, zusammen mit den Dixie Chicks, dieser all-female-legendären Country-Band. Die haben Beyoncé's Song Daddy Lessons aufgeführt aus ihrem Album Lemonade. Auch der Song hatte damals schon Country-Elemente. Und man muss sagen, eigentlich war der Auftritt ziemlich erfolgreich, weil die Einschaltquoten waren die höchsten, die die Country Music Awards jemals hatten. Aber dann kurz danach gab es so einen Shitstorm wegen diesem Auftritt, dass die Organisatoren etwas gemacht haben, was jetzt die Dixie Chicks Frontsängerin Natalie Maines beschreibt.
It's the highest rated 15 minutes in CMA history. And then they start getting, you know, racist assholes bombarding their website with comments and emails and whatever. And so they take her down. They took our performance down.
Also sie sagt, da gab es so viele rassistische, wütende Zuschauer, Zuschauerinnen, die das nicht in Ordnung fanden, dass die Organisatoren ihren Auftritt aus dem Internet gelöscht haben. Und der Vorwurf eben von vielen Beyoncé-Fans ist, das war einfach rassistisch, hier ist eine schwarze Frau einfach weggecancelt worden. Mhm. Und Beyoncé hat auch in Interviews gesagt, dass diese Erfahrung sie dazu gebracht hat, eben auch Cowboy Carter zu schreiben, dieses Album jetzt, als eine Art Akt von Selbstermächtigung. Und dass sie jetzt nicht mal eben für einen Award nominiert worden ist, werte ich auf jeden Fall auch als eine Art Statement dieser Country Music Awards. Einige Country-Kritiker haben aber auch bemängelt, dass es nicht so wirklich ein Country-Album ist, sondern eher so ein Beyoncé-Album mit so ein paar Country-Elementen hier und da.
Wobei bei solchen Sachen, also so quasi qualitativen Feststellungen, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil das ja als Argument immer dann kommt, wo man, also wo ich immer denke, es hängt auch damit zusammen, wer es macht. Also dass jetzt Taylor Swift, die wir schon erwähnt hatten, ja vom Country in den Pop übergewechselt ist, das ist die große, das ist der große Erfolg, der größte Star, den wir gerade haben. Wenn jemand wie David Bowie sein Leben lang irgendwie zwischen allen möglichen Genres herumgespielt hat, dann ist das wird das bewundert als Vielseitigkeit oder Chamäleon und so weiter. Und jetzt wird praktisch gesagt, es ist nicht country-mäßig genug. Also ich würde auch denken, du hast es ja erwähnt, dass diesen Daddy Lessons Song, der ja auch schon quasi vor 8 Jahren diesen Punkt gesetzt hat, dass das auch ein Projekt ist, wo es darum geht, so ein bisschen reclaiming praktisch schwarze Cowboy-Country-Kultur, was ja nicht nur auf eben der Musik passiert, sondern auch mit dem Artwork, wenn man das Album-Cover jetzt von Cowboy Carter sieht oder auch eben genau, diesen ganzen Bezügen darauf etwas sichtbar zu machen, was eben in der Filmgeschichte zum Beispiel verschüttet worden ist, dass es eben auch die Figur des Black Cowboy gegeben hat.
Also Beyoncé mit Cowboy-Hut und Outfit auf einem riesigen Pferd. Also es wäre eigentlich eine Chance gewesen für die Country Music Association, da ein Statement zu setzen, und zwar für eine inklusivere Country-Szene, ja, die Menschen aus, ja, wie ihr schon sagt, aus anderen Genres auch willkommen heißt, wie es ja normal ist, in andere Genres überzutreten, ne? Stichwort Taylor Swift. Und die Chance ist jetzt vertan?
Also ich glaube tatsächlich nicht, dass sie komplett vertan ist. Klar, jetzt mit Beyoncé vielleicht mit ihr persönlich vertan. Was ich irgendwie auch komisch finde, weil Beyoncé kommt immerhin aus Texas, die ist da aufgewachsen. Die wurde auch am Anfang ihrer Karriere total für ihren breiten Akzent auch belächelt, den sie da hat beim Sprechen. Und sie hat auch selber erzählt, ich bin damals jedes Jahr mit meiner Familie auf den Rodeo gegangen und ich hatte da die Klamotten an, die Western-Kleidung. Also das ist ihr kulturell gar nicht so fremd. Und dann gucken wir auf einige der größten Country-Stars, die es gibt, zum Beispiel Keith Urban, der Mann von Nicole Kidman, der ist einfach Australier. Also ich verstehe das Problem so nicht. Ne? Das finde ich immer ganz interessant.
Zeigt aber eher auch, wie tief diese Sachen sitzen, also wie tief Rassismus sitzt. Country-Western sind praktisch die Urhorde des Weißseins. Und deswegen auch, dieses Bild darf halt nicht gestört werden. Oder wenn dieses Bild gestört wird, sage ich mal, siehe Artcover, siehe diese, auch ja in den Songs, American Requiem stellt ja genau das zur Frage, dass Leute sagen, sie darf das nicht, irgendwie, sie kann das nicht singen. Und das ist, glaube ich, der Akt, der dann mit diesen ganzen unverarbeiteten, unreflektierten, irgendwie sehr intensiven Rassismus-Eindrücken, die Leute haben, zu dieser Form von Abneigung und Ausstoßung führt, weil es eben in diese Richtung halt, also wir hatten ja vorhin auch darüber geredet, warum sich Beyoncé viel früher politisch geäußert hat und Taylor Swift nicht. Da kann man natürlich auch sagen, Beyoncé muss das praktisch machen, weil sie permanent, alles was sie macht, ist quasi politisch.
Als schwarze Frau kann man sich das nicht leisten.
Ja. Genau, genau. Sie wird halt, genauso ist das Bild so, dass das Bild ist nicht harmlos, sondern das ist halt eine Provokation, weil es irgendwie genau diese Leerstelle sichtbar macht, etwas Verschüttetes hebt, wo ich ja immer sagen würde, wenn man von diesem tief eingelernten Rassismus mal zurücktreten könnte, ist das ja total spannend, dass da was dazukommt, dass die Kultur reicher wird, dass man etwas wiederentdeckt, was früher weggeschoben wurde in den ganzen Western, die halt hauptsächlich von weißen Cowboys handelten. Bis dann auch da wieder interessanterweise Quentin Tarantino irgendwann einen Film macht, Hateful Eight, dann spielt dann Samuel L. Jackson den schwarzen Cowboy und dann sagen alle, Mensch, toll, dass Quentin Tarantino das aber mal gemacht hat und das so ein bisschen modernisiert und so. Wenn es aber quasi Beyoncé macht, dann ist es irgendwie eine Provokation und was wegnehmen oder irgendwie, es passt nicht ins Bild.
Aber wenn jetzt Beyoncé als wirklich politische Künstlerin, und das Album wirft ja wirklich Licht auf viele schwarze Künstler und Künstlerinnen vor ihr, und wenn selbst Queen Bee es nicht schafft, am Ende in die Country-Szene einzudringen, ja, gibt ihr diese Nicht-Nominierung am Ende vielleicht einfach recht?
Ich glaube, in Teilen ja, wenn es um sie persönlich geht, aber andererseits hat sie auch für andere junge Künstlerinnen und Künstler in der Country-Szene, die eben schwarz sind, eine Tür aufgestoßen. Also sie hat bei Country Carter zum Beispiel auch vier junge Frauen auf dem Album drauf gehabt, die Background für sie mitgesungen haben bei Blackbird, die auch schon moderate Erfolge feiern. Und ein anderer Künstler, den sie auch auf Cowboy Carter gefeatured hat, der heißt Shabuzi, der wurde tatsächlich für zwei Awards nominiert, für Best New Artist oder Young Artist und dann auch für Best Song. Das war ein relativ unpolitischer Song, wo es einfach um Whisky trinken und in der Bar tipsy sein geht. Also der hat eine Nominierung erhalten und er hat auch gesagt, Beyoncé und das Feature auf Cowboy Carter haben ihm Türen geöffnet, weil seine Releases dadurch vorgezogen worden sind. Also ja, da hat sie schon auch eine Vorreiterrolle dann gespielt.
Und ich würde ja auch sagen, dass sie in dem Moment, wo sie sich dahin begibt und eben die ganze Geschichte öffnet, dass sie andere Leute featuret, dass sie Sachen, die vergessen worden sind, ausgrabt, dass sie praktisch auch die schwarze Geschichte weitererzählt, bestimmte Tropen dieser Geschichte, wo sich Leute früher treffen konnten, um Musik zu machen, als es nicht möglich war, quasi offiziell in Konzerthallen zu spielen, so wie sie das heute macht. Irgendwie. Das sind ja alles Sachen, die genau damit zu tun haben, dass jemand in ihrer Situation quasi gar nicht unpolitisch sein kann und dann aber weiß, dass das Ganze politisiert sein müssen durch den Rassismus, den es da gibt, irgendwie halt immer auch bedeutet, irgendwie die ganze Community, die ganze Kultur und die Geschichte mitzudenken irgendwie. Und das ist eben auch etwas, was was Gutes ist, weil das eben kein, dann nicht nur ein Ego-Projekt ist, sondern klar ist, da wird eigentlich eine größere Geschichte erzählt.
Ja, also im November die Country Music Awards mit ein paar Menschen, denen Beyoncé mit ihrem Album ja die Tür geöffnet hat. Sie selber ist nicht dabei, aber es bleibt natürlich spannend, denn Cowboy Carter, ihr Album, gilt ja in ihrem Oeuvre als zweiter Akt ihrer Trilogie, die sie angekündigt hatte. Das heißt, ein dritter Akt soll noch folgen. Und ja, welche Genres und Themen sie dort sprengen wird, das bleibt abzuwarten. Auf Social Media, da kursieren gerade Videos, die ein Comeback ankündigen. Und zwar von Stefan Raab. Wir hören mal rein.
Herr Doktor!
Oh, Frau Ralf. Was ist das denn?
Das ist Stefan Raab.
Ach du Scheiße.
Ja, das sagt der Schauspieler Michael Bulli-Herbig. Als Schönheitschirurg verkleidet mit künstlichem Gebiss, während im Clip Stefan Raab in einem Rollstuhl und in einem, ich meine, Fatsuit ja, in eine Schönheitsklinik gefahren wird. Ja, also nach 8 Jahren Abstinenz, jetzt also die Ankündigung, wird der Entertainer am Samstag wieder im Rampenlicht stehen. Und zwar bei einem Boxkampf gegen die Ex-Profi-Boxerin Regina Halmich. Moment, welches Jahr haben wir? Das klingt irgendwie bekannt. Ja, 2001 und 2007 haben die bereits zusammen geboxt. Und ja, was sagt das aus über das deutsche Fernsehen und seine Stars? Matthias, du bist in der Leitung. Du hast ja vor 8 Jahren Stefan Raab hier im Programm höchstpersönlich verabschiedet, also darüber gesprochen, offenbar aber nicht für immer.
Offenbar, ich habe das damals interessant gefunden, weil er mit 49 dann einfach sagt, nach einer langen Phase, wo er auch sehr viel gemacht hat und so weiter, dass er sich zurückzieht, was ja irgendwie sehr souverän klingt, weil die andere Variante wäre halt immer weiterzumachen, bis die Bühnen irgendwann kleiner sind, und das hat ja mitunter auch was nicht so Schönes oder was Trauriges irgendwie. Dass er jetzt wieder anfängt, dafür gibt es womöglich auch ökonomische Gründe, das war zumindest im Zeitartikel zu entnehmen, wo es sehr viel um Lizenzen und Gründung von Produktionsfirmen und so weiter geht und das Produktionsvolumen. Da wird geunkt, dass da irgendwie 90 Millionen in den nächsten Jahren für Raab und RTL zur Verfügung stehen, weil natürlich jetzt dieser Boxkampf gegen Regina Halmich erst der Auftakt sein soll. Das wiederum klingt halt so ein bisschen wie Greatest Hits, also nochmal die alten Scheiben auflegen. Es wird auch so ein bisschen von manchen Leuten bezweifelt, ob es dann wirklich dazu kommt oder ob das nicht was anderes sein könnte. Gleichzeitig ist die Halle in Düsseldorf ausverkauft. Das könnte auch dann Enttäuschung produzieren, wenn es jetzt nicht so wäre. Deswegen klingt es mir eher so, als ob es dazu käme. Und gleichzeitig denkt man sich, okay, wenn das jetzt der große Aufreger ist, mit etwas um die Ecke zu kommen, was man schon zweimal gemacht hat, ist das nicht so richtig zukunftsweisend.
Aber er hat ja schon die Fernsehlandschaft geprägt, ne? Also wirklich vom Viva-Moderator in den 90ern bis zum Eurovision Song Contest mehrfach aufmischen. Also rückblickend, Matthias, was für eine Ära steht Stefan Raab?
Na, schon für eine große Lust. Und ich würde auch sagen, dass da, das ist ja auch das, was er, wo er auch noch weiterlebt, praktisch mit dieser TV-Total-Sendung, die jetzt von Sebastian Puffhoff moderiert wird. Vor allen Dingen auch mit diesen Wettkampfshows, Schlag den Star, Schlag den Raab hieß das früher, als er da gegen jemanden gekämpft hat, wo man gemerkt hat, er hat wirklich so ein kompetitives, so einen starken Willen gewinnen zu wollen bei so kindergeburtstaghaften Spielen, die wir alle mögen irgendwie. Das waren schon Innovationen, und da, wenn wir es gerade darüber geredet haben, darf Beyoncé irgendwie Country machen. Stefan Raab konnte halt das ganze Fernsehen eigentlich machen. Er konnte alle Formate sich vornehmen, parodieren, verernsthaften, wie er das zum Beispiel auch im Eurovision Contest gemacht hat oder eben dann am Ende sogar bis hin als Moderator in hiesigen Kandidatenduellen vor Bundestagswahlen. Also das war genau. Und die andere Leistung von ihm ist, dass er in dieser TV-Total-Show praktisch das vorweggenommen hat, was wir heute alle als Memes kennen, nämlich diese kleinen Ausschnitte, skurrilen Ausschnitte aus Fernsehmaterial. Das klang dann ungefähr so.
Das geht doch nicht.
Ruhig.
Nein, das heißt doch nicht Schnauze! Du Oberticker!
Was machen Sachen?
Was ist denn los hier?
Genau, und das sind Sachen, die sind ja heute noch, kursieren ja heute noch auf TikTok, Instagram und so weiter.
Ja, wie wirkt das auf dich, Mintu, heute?
Ja, einige dieser Clips sind natürlich schon geflügelte Wörter auch schon geworden, ne? Dass man das auch im normalen Sprachgebrauch hat. Also ich war tatsächlich noch recht jung, als Raab noch aktiv im Fernsehen war. Hab das hier und da mal mitbekommen, welche Shows er hatte, aber es war jetzt nicht wirklich so meine Art von Fernsehen. Ich war wahrscheinlich auch einfach zu jung, um das alles mitzubekommen. Und wirklich so zu feiern. Ich hatte auch das Gefühl, die Jungs fanden das einfach deutlich lustiger als ich, was Stefan Raab da so gemacht hat.
Also, das ist auch meine Erfahrung, ja.
Genau, also ich finde es einfach nicht lustig, wenn man sich selbst irgendwie wehtut oder so.
Das war ein bisschen wie der Schulhofmobber, wo man lieber mitlacht, anstatt selber zum Opfer zu werden.
Ja, genau, genau. Also deswegen war das nie so meine Sache. Aber ich habe auch das Gefühl, bei Stefan Raab, da gibt es so eine eine Nostalgie unter den Deutschen. So nach dem Thema, als der noch Fernsehen gemacht hat, war es noch gut, da lief noch was. Und da waren wir auch mal beim ESC nicht irgendwie allerletzte, wenn der das mal organisiert hat. Also da ist eine Nostalgie auf jeden Fall da. Deswegen glaube ich schon, dass es da eine Art Zielgruppe gibt, die ihm gerne zuguckt. Aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, so was hat so ein Typ wie Stefan Raab in dieser Zeit noch so zu suchen? Also passt er noch in diese Zeit hinein?
Genau, das wäre die Frage, ob er jetzt praktisch nur das alte Publikum dann wieder versorgt, was ja auch immer anders als bei Harald Schmidt, wo es dann immer diese Idee gab, dass der irgendwie das Feuilleton so interessieren würde, weil der halt ab und zu mal FAZ in seinen Sendungen gesagt hat. und bei Raab war das ja nie so, dass der auf diesen Ebenen auch ernst und wahrgenommen wurde, wobei es natürlich schon anzuerkennen ist, dass er eben auf viele Sachen eben durch Ernsthaftigkeit nach vorne gebracht hat, wie zum Beispiel eben die Eurovision Song Contest Sachen, wo es wirklich auch darum ging, das war bei ihm auch immer virulent, dieses Interesse an Musik, machen.
Hat ja auch selber mit Jingles angefangen eigentlich, ne? Mhm.
Genau. Und ich würde nur sagen, das ist halt die Frage so ein bisschen, kann jetzt jemand, und was ich auch beschrieben habe, ist natürlich etwas, was man damals so als anarchisch und frei gelesen hat. Wenn man das heute sich anguckt, merkt man halt, dass es gewisse Stimmen dazu damals nicht so geben konnte, die halt das irgendwie übergriffig und auch herabwürdigend fanden in der Form, wie wir vielleicht heute darüber nachdenken würden. Also die Frage ist dann schon, was kommt dabei raus?
Und welche Rolle spielt das Fernsehen da überhaupt noch? Ich meine, man könnte ja auch ein Social-Media-Format machen. Er hat viele Follower, einfach einen Podcast machen wie viele anderen und den Fernsehmarkt umgehen. Aber das ist keine Option.
Na, das wäre für mich noch die Frage, so ein bisschen die größere, also ist diese Entertainer-Figur, die so die große Show beherrscht, wie das eben Schlag den Raab dann als wirklich quasi gelungene Modernisierung von Wetten, dass oder sowas gewesen ist, gibt es die heute noch oder ist das sowieso alles viel zu fraktioniert und verteilt, weil eben erstens Social Media ganz viel ablenkt, also TikTok und Instagram-Feeds wahnsinnig viel Zeit fressen, indem man sie einfach durchscrollt und sonst auch irgendwie andere Formate, die eher quasi Reality-TV erzählen, diese Form von Ablenkung verschaffen, wo sich früher immer diese Familie vor so einer großen Show versammeln sollte. Das wären so die Fragen, inwiefern er da heute noch zeitgemäß ist.
Also mal schauen. Morgen am Samstag der Boxkampf oder ja, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Aber auf jeden Fall ein Fernseh-Comeback und ja, es bleibt abzuwarten, ob es die Menschen auch vor den Fernseher dann ziehen wird. Vielen Dank euch für eure Einschätzung. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Danke an Mintu Tran.
Danke dir.
Und an Matthias Dell.
Danke euch.
Schön, dass ihr beiden da wart und das war der Kompressor-Wochentalk.